2017 ja. Kamen dann Keine Argumente. Das war das bis zu diesem Zeitpunkt kompletteste Album, würde ich sagen. Also ja. Wenn das Kriterium so eine optimale Balance irgendwie aus Elektropunk, genau. Punkrock und Indie-Rock ist und so. Deinen Veteranenfans hast du da sogar 10 8-Bit-Songs geschenkt.
Genau.
Wolltest du mit diesem Album so ein bisschen offen zeigen, dass du einfach alles bist?
Als Produzent mit im Studio war ja Rott von den Ärzten.
Okay.
Ne, und ich kenne.
Wie hat sich dieser Kontakt überhaupt ergeben?
Ich kenne den Rott eigentlich schon ziemlich lange. Und zwar in den 90ern, also 93, 94, als sich die Ärzte wieder gegründet haben, dann auch, hat mein damaliger Mitbewohner angefangen, für die zu arbeiten. Lustigerweise haben die über ihn auch einen Song gemacht. Ein Song namens Schunder.
Ja, genau. Natürlich, ja.
Genau,
ja.
Und eben, also der Herr Schunder war früher mein Mitbewohner.
Okay,
genau,
krass.
Genau. Und, der hat für die angefangen zu arbeiten und dadurch habe ich die kennengelernt. Aber ich glaube sogar, Rott hat das erste Mal wir haben uns das erste Mal getroffen, da hat er noch, war er noch bei Slime als Tontechniker mit Slime unterwegs. Dann war er halt Bassist von den Ärzten und bei der ersten Tour hat man, wie gesagt, mein Mitbewohner für die gearbeitet und ich bin dann öfters mitgefahren. Und da habe ich die halt kennengelernt. Und Rott und ich sind irgendwann über Facebook wieder in Kontakt gekommen. Wir haben Jahre nicht mehr Kontakt gehabt.
Okay.
Und irgendwann meinte Rott, wenn du mal was mit Gitarren machst, sag Bescheid. Und dann kam halt eben, war klar, wir machen jetzt, kommen die Aufnahmen zur Platte, Keine Argumente. Und,
aber was genau hat er da gemacht? Oder?
Er war mit im Studio, hat zum Teil dann halt mal gesagt, hey, mach doch mal da, also hat zum Beispiel Sachen, lass da mal das Gitarrenriff weg oder spiel da mal ein bisschen anders.
Also eine Art Producer sozusagen.
Genau, der hat dann da Producer-Rolle übernommen und hat danach das Album gemischt. Und hat bei der Platte sogar bei einem Song Gitarre gespielt mit. Also bei Odenwald, im Lied Odenwald.
Der ist
genau,
geil.
Die Slide-Gitarre hat Rott eingespielt. Genau.
Ah, okay.
Ja, auf der Platte ist sowieso noch.
Aber das war so ein Vibe, mit dem ihr euch alle identifizieren konntet.
Total,
ne?
Hey Mann. Ich meine, die Ärzte, ich bin mit 13 war ich auf meinem ersten Ärztekonzert 1987 und ich bin seitdem Fan, ohne Flachs. Und ich bin auch heute noch, ich war letztes Jahr auf dem Konzert, weil letztes Jahr war Rott wieder mit uns im Studio bei der letzten Platte und dann haben die dann ja ein paar Konzerte im Ausland gespielt, also waren, und ich war halt in Prag gewesen und ey, einfach fantastische Liveband und so, Ärzte super, also das passte sehr gut, aber was eigentlich fast noch cooler ist, ist auf dem Album Keine Argumente, da gibt es den Song für einen eher melancholischen, und zwar Deine Melodie, der ist für einen Freund, der früher mit dem ich zusammen bei Kalte Zeiten gespielt habe, der Gitarrist war, und der ist gestorben in der Zwischenzeit, und da gibt es ein Gitarrensolo, das erste Mal, dass es ein Gitarrensolo in einem Egotronic-Dings gibt,
ja.
Und dieses Gitarrensolo ist nur drin, weil das nämlich der Mille von Creator eingespielt hat.
Ah, okay.
Mille habe ich irgendwann beim Egotronic-Konzert kennengelernt, und weil ich wusste gar nicht, dass dem das gefällt, und es war super lustig und eben. Und dann habe ich Mille damals irgendwie, habe ich einfach gefragt, hey, hast du Bock? Und die waren eigentlich gerade auf Tour und er meinte, hey, ja klar, schick rüber, ich tu dir im Bus schnell was einspielen. Und hat uns dann drei Gitarren, so typische Metal-Gitarren-Solo, eingespielt. Und ich weiß halt, also das passte unter dem Aspekt halt doppelt gut, weil der Holgi, um den es halt eigentlich in dem Song geht, total gerne Metal gehört hat. Und eben natürlich Creator.
Ja, ja, klar, ja.
Normal, ja, genau, und also das war fast noch krasser, dass eigentlich... dass es ein Gitarrensolo von dem Sänger und Gitarristen von Creator auf einer Egotronic-Platte stattfindet.
Hattest du denn, als du die Platte gemacht hast, irgendwie auch dieses Ziel, diese ganzen Stile so ein bisschen mehr zu verheiraten? Und
genau.
Waren diese, die prominenten Gäste sozusagen dann das Add-on, um das noch besser umsetzen zu können?
Naja, das hat sich so ergeben, dass dann halt diese Gäste plötzlich dazu kamen. Das war eher so gar nicht so geplant. Dass es diese 8-Bit-Version dazu gibt, das war nämlich so, weil ich habe gesagt, pass auf, wir nehmen die Platte als erstes, produzieren wir die in 8-Bit. haben alle Songs, ich habe zum Teil allein, zum Teil, also meistens mit Kilian zusammen.
Ach, das war die Vorlagen für die größere
inszenierten Songs. Ach, genau, so, wir haben damals die Songs geschrieben in 8-Bit-Version, fast alle, bis auf Hallo Provinz. Ja, ich glaube, Hallo Provinz ist der einzige, bei dem das nicht der Fall war. Alle anderen Songs haben wir als 8-Bit-Version geschrieben.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage. War das für dich einfacher, Melodien und Patterns auf dieser 8-Bit-Basis zu bauen, weil du dieses Konzept für so eine größere, instrumentalere Version in der Form noch nicht hattest? Kann man das so sagen?
Nee, ich kann ja Gitarre spielen und den ganzen Scheiß. Also zum Beispiel bei Die Natur ist dein Feind, da habe ich die Gitarren gespielt und die Bässe. Also so, ich konnte das schon. Also,
aber dann warum dieser Umweg?
Ich wollte das machen, weil ich wollte, dass es ein Doppelalbum wird. Ich wollte, dass es also eben praktisch die 8-Bit-Version gibt und die Band-Version. Okay. Also das war von Anfang an geplant, dass es halt einfach sozusagen Oldschool-Egotronic und Newschool-Egotronic sozusagen auf einem Album.
Also schon auch ein bisschen so ein Versöhnungsangebot, genau, an so alte Fans, oder?
Also es war...
Also ich meine, du hast deren Geduld ja schon strapaziert mit dem
Indie-Rock-Ding. Ja, voll. So. Also diese 8-Bit, auf diese Idee kam ich, weil wir im Jahr davor, 16 glaube ich war es gewesen, haben wir nochmal so eine 8-Bit-Tour gemacht. Da hatte ich die Idee, komm, wir machen, also da hat Lars nämlich gesagt, irgendwie, es gibt noch so ganz alte Egotronic-Aufnahmen, die noch nie irgendwo veröffentlicht wurden. Komm, wir bringen die raus. Und dann haben wir das, als da haben wir gesagt, okay, habe ich gemeint, können wir machen. Und in dem Zuge habe ich dann eine 8-Bit-Tour gemacht. Mit Kilian zu zweit sind wir durch kleine Clubs getingelt und haben halt nur Songs bis zum ersten Album gespielt. Also kein Song, der neuer war. Also selbst Raven gegen Deutschland war nicht dabei. Ja. Sondern wirklich nur Songs, die älter waren als das erste Album, bis einschließlich das erste Album. Und es war eine saugeile Tour. Es hat richtig Spaß gemacht. Und dann habe ich dann gedacht, okay, das wäre jetzt eine geile Idee als Abschluss dann quasi davor. Da haben wir dann schon angefangen, Songs für die neue Platte zu schreiben. Auch ein 8-Bit-Songs zu schreiben.
Okay, verstanden. Also wie so eine Art Ergänzung dann sozusagen.
Genau, also eben. Und es war halt lustig, weil 8-Bit-Songs konnte man halt zu zweit locker easy schön im Studio sitzen, haben die halt geschrieben. Das war echt super. Konnte das halt schon fertig aufnehmen. Und es ist dann, hat diese Songs der Band schon gegeben. Dann haben die alle geübt und dann sind wir, bevor wir ins Studio gegangen sind, 2 Wochen lang jeden Tag im Proberaum gewesen und haben halt die Songs einstudiert.
Dir wird generell nachgesagt, so der edgy Thorson zu sein, der irgendwie das Spiel mit der Provokation liebt, so bla bla bla. Ne? Aber ist nicht vielmehr so, dass du seit Jahren dieselbe Kritik formulierst und genau, dass das nur einfach zu unterschiedlichen Zeitpunkten viral geht?
Ich habe das gar nicht immer, also das war immer eigentlich gar nicht so eine Provokation, sondern in der Regel habe ich das ganz ernst gemeint. Also so, das ist wirklich...
Also ne, weil es gibt wirklich diese Projektion, dass Leute denken, du sitzt dann da so und überlegst so, wen kann ich so als nächstes provozieren, weißt du, wie ich
meine? Ja, aber für mich war das immer eher, ich bringe dann so Sachen eher immer... wenn mehr Leute das dann interessiert. Also zum Beispiel ein Paradebeispiel. Wir spielten Hurricane Southside und Fußball-WM. Also, was machen wir? Die haben digitale Backdrops. Also stand bei uns halt 6 Meter auf 6 Meter Deutschland, Arschloch, fick dich hinter der Bühne. So, das, und das ist ja nicht Provokation, sondern du weißt, dass ich das ja so meine. Ne?
Ja, also,
und da kam das größte Kompliment, was ich in der neueren Zeit dann auch überhaupt mal gekriegt habe. Das war, da haben wir nämlich dann damals auch beim Deichbrand gespielt. Und dann haben danach Zuschriften und meinten, Leute, danke, ihr wart auf dem ganzen Festival die einzige Band, auf der nicht eine Deutschlandfahne zu sehen gewesen ist.
Ja, krass.
Und ich dachte so, yeah, so, alles richtig gemacht. Und genau, also so, von daher war das ja nicht Provokation. Ich habe das nicht aus Provokation gemacht, sondern ich habe das gemacht, weil das natürlich dazu beigetragen hat, dass die Leute, die dann eigentlich jetzt gerne ihren Wimpel schwingen würden, bei unserem Konzert eben nicht vor der Bühne gestanden haben und den Wimpel geschwungen haben. Also von daher, ja.
Und das gilt ja auch dann genauso für Tangerine Bombers oder für Kantholz, ne, oder?
Tangerine Bombers war ja eigentlich, also das war eine Reaktion. Der britische Trainer hat damals gesagt, irgendwie, Leute, so don't mention the war, also so, ne, so unter dem Motto. So, ne? Und dann habe ich halt gesagt, okay, wenn das der Stand ist oder wenn das irgendwie...
Ich meine, das war ja auch diese allgemeine Erschrecktheit über diesen unfassbaren Nationalismus, der da
ausgebrochen ist. Genau, ne? Genau. Und dann dachte ich, wenn das irgendwie jetzt der Punkt sein soll, dann muss man es ja erst recht machen. Also...
Dann ist ja das eigentlich, was man dir nachsagen könnte, irgendwie, dass du ein gutes Gespür dafür hast, diese Kritik zum richtigen Zeitpunkt zu formulieren.
Genau, also eben, das war dann genau der Zeitpunkt, um sowas zu machen, und ich habe es ja extra in so einer Scooter-Techno-Version gemacht, weil ich ja auch wollte, dass es dann vielleicht Leute in die Gehörgänge kommt, die es normalerweise nicht... zu hören kriegen und es
du
hat
weißt,
ja
dass
auch,
das geklappt. Auch gespielt haben, ne?
Ja, erstens
es
das.
Es gibt, glaube ich, sogar Spiegel-TV-Aufnahmen, wo das
genau.
gespielt wird.
Genau, und pass auf, das ist ja der absolute Oberhammer. Es gibt die Ballermann-Fußball-Hits und
da
ist es drauf.
Nein, echt?
Ey, diese Leute, das war von einem Label aus Frankfurt, glaube ich, DA Music. Und ganz im Ernst, dort müssen ein paar coole Leute gearbeitet haben.
Oder sie haben es halt einfach wirklich nicht gewusst.
Nee, doch, oder? Die haben das, weil nämlich, ich habe auch am Anfang gedacht, vielleicht wussten die es nicht, aber... Also die haben den Song drauf gemacht und die haben uns dann Feedback zugeschickt. Also die wussten schon, was sie da taten, haben nämlich dann Feedback, wie kann der sowas da drauf machen und so. Und die haben danach noch einen Sampler rausgebracht, der hieß Helden des Alltags. Und da haben die gefragt, ob die Exportschlager-Leitkultur mit draufpacken
dürfen.
Also,
okay, dann ist klar. Alles klar
und
ja.
das war aber eigentlich ein Label, was eben Fußball-Hits... Also ich habe heute noch einen zu Hause von diesen Samplern, da waren halt sonst diese Deutschland-Hits drauf, so Jubelsongs und zwischendrin kommt halt Tantrum Bombers und es war einfach die Genugtuung zu wissen, das ist der Moment, wo dann der gemeine
auf
Fußballfan
die Grillparty,
genau hingeht
ja.
und den Skip-Knopf.
Ja,
ja. Das war großartig, ja, da bin ich gedisst worden dafür. Ja, irgendwie, dass der Song da drauf kam. Das war halt zum Beispiel so, wo die Leute gesagt haben, Kommerz. Und ich meinte halt, Leute, seid ihr eigentlich bekloppt? Das ist doch das, wenn der Song überhaupt veröffentlicht gehört, dann doch dort.
Ja.
Wo denn sonst?
Ja, ja.
Das ist doch das Einzige, wo er hingehört. Ja. Weil dort erwischst du Leute, die halt das richtig scheiße finden werden. Ja, also von daher... Ich dachte, das ist sehr gut gelaufen. Das ist auch eine der schönsten Geschichten. Es gibt so ein paar Geschichten in der Zeit von Egotronic.
Das ist sowieso auch so ein roter Faden, der sich auch durch dein Leben zieht irgendwie. Du liebst dieses Subversive, ne?
Genau. Also was, das ist halt zum Beispiel, das war wirklich eine der schönsten Geschichten. Was auch Wahnsinn war 10 Jahre Egotronic-Gala. Andreas Dorau kam dann und kam was Neues von ihm und er hat wieder Konzerte gespielt. Und dann hat er gesagt, er spielt bei uns, er hat allerdings einen Gebietsschutz, wir dürfen ihn auf dem Plakat nicht ankündigen und dann haben wir seinen Künstlernamen abgesprochen. Aber dann habe ich das erste Mal, bin ich auf Andreas Dorau getroffen und dachte so, Scheiße, hoffentlich, weil das ist für mich dieser Mann ist für mich eine Legende. Der ist einfach Wahnsinn. Ich liebe seine Kunst, ich liebe ich liebe seine Musik, ich liebe so ihn für seine Interviews, was das für ein Typ ist. Und dachte halt, Scheiße, wenn ich den jetzt treffe und der ist ein voller Idiot. Ja, also,
dann ist so viel zerstört.
Dann ist alles zerstört. So, ne? Und dann kam der und er war noch 1000-mal geiler, als ich mir es gedacht habe. Und was dann halt echt der Hammer war, dann hat er uns im Gegenzug eingeladen und wir hatten auf seinem 50. Geburtstag gespielt. Alter, ich meine, weißt du, jetzt mal ganz im Ernst.
Ja, ich verstehe schon.
Andreas Dorau auf dem Geburtstag, auf dem 50. Geburtstag gespielt. Einer von den Ärzten hat bei zwei Egotronic-Platten mitgewirkt. Eigentlich kann ich aufhören.
Eigentlich kann ich in Frieden sterben. Oder?
Ich hab das, was ich als Teenager gedacht habe, was mit der Musik passieren sollte und müsste, das ist alles passiert. Ich habe bei Rock am Ring gespielt. Vielleicht ist es auch das, dass ich jetzt sage, ganz im Ernst, ich bin...
Aber ey, das ist jetzt keine Ausrede dafür, dass du jetzt aufhören darfst.
Nee,
oder so.
Ich höre auch
weißt,
nicht auf.
Der Müllmann und so, das ist alles noch wichtig.
Ja, ja, also ich höre auch nicht auf. Das, wie gesagt, das könnte ich nicht. Aber das war für mich zum Beispiel, dann gab es jetzt das erste Mal, dass ich mal ein Jahr lang fast nicht mehr auf Tour gewesen bin. Wir haben mal eine Pause gemacht. Ey, ich habe seit 2003 jedes Jahr eine Tour gespielt. Und dann gab es plötzlich so, letztes Jahr haben wir vorletztes Jahr auf letztes Jahr haben wir irgendwie fast nie, also knapp ein Jahr lang haben wir kein Konzert gespielt, so gut wie. Ja, und das hat mir gut getan, ganz im Ernst. Oder auch jetzt so. Ich, klar, jetzt mittlerweile vermisse ich die Konzerte oder so. Und es war auch ein bisschen schade, weil die Tour ist wirklich geil gewesen. Aber, und dass wir dann halt aufhören mussten wegen der Pandemie. Aber ich genieße es, mit meiner Liebsten durch den Wald zu gehen. Also weißt du so, und
erklär,
nicht...
erklär doch mal den Leuten, warum das so schlaucht. Warum ist das so stressig? Die Leute stellen sich vor, du sitzt da in so einem Bus, in so einem ganz bequemen Nightliner, guckst Fernsehen und isst Snickers und so. Abends spielst du mal ein Konzert, ist ja geil, Mucke machen und so. Das geht irgendwie 3 Wochen und dann hast du voll viel Kohle.
Ja, nee, das ist so nicht. Also das ist, also... Erstens sind wir dafür zu klein. So. Wir fahren halt meistens einfach mit dem Sprinter. Ne? Also das heißt, du sitzt wirklich ständig saulange im Bus. Das nervt. Du wartest, also du musst dir vorstellen, eine Tour bedeutet, 90% besteht eine Tour aus Warten. Das geht dir richtig auf den Sack, ohne Flachs. Und dann hast du halt quasi einen Soundcheck und dann hast du halt, wir spielen mittlerweile so fast 2 Stunden.
Wie überbrückst du denn eigentlich deine Wartezeit?
Ey, ich,
da musst du doch mittlerweile Methoden entwickelt haben,
ich
oder?
Hab halt früher habe ich nur Bücher gelesen, jetzt, also deswegen auch sau viele Bücher gelesen und jetzt, ich habe dann auch zwischendrin auf Tour ein Buch geschrieben, jetzt halt auch Internet und was weiß ich was. Ne? Also man wartet halt, dann spielst du, dann gehst du halt ins Hotel nachts und dann morgens musst du schon wieder raus und gehst halt wieder in den Sprinter und fährst. Auch wenn du gar nicht jetzt körperlich so über den Tag verteilt viel gearbeitet hast, aber du schläfst wenig, bist halt trotzdem, stell dir vor, du bist mal 10 Stunden Bus gefahren, danach bist du im Sack.
Ja, ja.
Ist halt einfach so, ob du jetzt was gemacht hast oder nicht.
Ja.
Na, und dann kommst du nach Hause und dann bist du jetzt, also klar hast du Geld, aber bist jetzt nicht unbedingt reich, aber hast dann halt schon auch Geld, ja klar. Aber
du meinst, diese psychische Belastung ist es in erster Linie?
Ja, es hängt ja noch viel mehr mit dran. Ja, du bist ja, weißt du, mir ging es mittlerweile, war dann froh, als wir mal ein Jahr nicht mehr gespielt haben und ich musste nicht mehr in den Social-Media-Kanälen immer präsent sein. Weil da gehört ja alles zusammen. Du musst präsent sein, weil mittlerweile, wenn du nicht präsent bist, bist du tot. Ja, also so, es gehört ja so zum Musiker-Dasein gehört mittlerweile, du musst dich halt auch prima dann verkaufen
können. Aber war das nicht auch immer irgendwie ein bisschen Teil von Egotronic? So dieses, ich meine, du hast ja Social Media schon gemacht, bevor es irgendwie Facebook gab.
Aber es macht mir nicht mehr so viel Spaß. Also jetzt mache ich wirklich, da wollen wir ja bestimmt eh noch drauf kommen. Ich habe jetzt ja mal eine Kochsendung gemacht, das hat super Spaß gemacht. Aber halt dieses zwanghaft zu müssen, so, ne, immer... Ich bin sehr schlecht drin, dann halt immer jeden Tag auf Instagram Fotos hochzuladen oder sowas. Ne? Da bin ich nicht gut drin. Ich war halt, meine Hochzeit war wirklich zu den Blogs und dann halt die erste große Plattform.
MySpace.
Halt. Ne? Ja, ja. Irgendwie da. Und MySpace war auch die große Hochphase von Egotronic. Also da waren wir richtig groß. Da war unser Hype gerade. Dann halt Facebook und so. Und hey, ich bin jetzt zwar auch noch auf Instagram und ich bin auch manchmal bei Twitter oder so, aber jetzt zum Beispiel so Snapchat und was weiß ich, TikTok und sowas, das mache ich nicht mehr.
Das ist aber auch der Endgegner. So.
Ja, ja. Da bin ich echt nicht mehr dabei.
Das kann ich verstehen. Das kann ich wirklich verstehen. Dafür sind wir, glaube ich, zu alt. Da kann man, glaube ich, sagen, dass wir zu alt dafür sind.
Aber ey, weißt du, eigentlich musst du all den Scheiß machen. So, ne? Eigentlich musst du den Scheiß machen. Guck mal, diese ganzen Hip-Hopper, die finden ja eigentlich nur noch auf Instagram statt.
Das Interessante ist, dass die ihre ganze Message und ihre gesamte Pressearbeit selber leiten.
Genau,
so, weißt du?
Genau.
Es gibt wirklich so 187 Straßenbande, die geben mitunter so gut wie keine Interviews.
Ja,
so.
Müssen die nicht.
Ja.
Hey, die sind ja wirklich das Paradebeispiel, dass die zum, also die haben damals über ihre Seite mobilisiert, dass Leute doch zu so einem Mediamarkt kommen sollten.
Ja, ja, genau.
Und da kamen da 1000 Leute oder was, ne, irgendwie, also, ja, die sind so ein Paradebeispiel, dass das halt eigentlich die Medien nicht mehr brauchst. Und es ist ja auch so, ganz im Ernst, die Medien, die uns gebracht haben, die gibt es nicht mehr, die sind jetzt gestorben. Intro ist tot, Spex ist tot.
Was natürlich schon dadurch verloren gegangen ist, ist sowas wie ein Korrektiv oder so ein Zwang zur Auseinandersetzung oder sowas.
Ja.
Das passiert ja dann irgendwie gar nicht mehr. So, das ist ja dann auch...
Ja, es ist für viele Leute jetzt dafür schwieriger geworden, weil halt eben die Medien nicht mehr da sind. Es ist für manche, für die Großen ist es leichter geworden. Oder wenn du halt, oder wenn du einen Glücksgriff hast, also für manche Leute, die halt plötzlich... Also
für die Musiker liberalisiert das ja alles.
Ja, ja,
so,
völlig.
Ne? Und es macht auch alles irgendwie viel kontrollierbarer.
Genau.
So. Aber was das natürlich auch hemmt, ist irgendwie ein Stück weit Diskurs.
Genau.
Über Sexismus und ja. Rassismus.
Weil jeder kann ja jeden Scheiß machen und was gefeiert.
Jeder kann jeden Scheiß machen und muss sich eigentlich nicht wirklich dafür challengen lassen.
Genau,
so.
Genau.
Weil es halt auch kaum irgendwie... Journalisten gibt, die sich trauen, dann solche Dinge anzusprechen. Also jetzt gerade in dem
Hip-Hop-Kontext, ja, ja.
Weil die dann Angst haben müssen, dass sie mit einem Flair oder so einfach kein Interview mehr
genau,
kriegen. So,
genau,
genau.
Eben, da gibt es ja nur ein paar wenige wie den guten Steiger, der halt sich dann sowas erlauben kann. Aber viele, die normalen Hip-Hop-Journalisten, die trauen sich doch gar nicht wirklich irgendwie irgendwelche kontroversen Fragen zu stellen,
ja,
eben aus diesem
ja.
Grund.
Ja. Ja.
Ich war ja eigentlich, finde es prinzipiell eigentlich normalerweise gut. Ich fand auch die Elektronisierung der Musik aus dem Grund gut, weil halt einfach das plötzlich jedem für kleines Geld konnte plötzlich jeder anfangen, Musik zu machen. Super.
Ist ja auch eng mit dieser ganzen Home-Studio-Bewegung
genau.
So verbunden, so, ne? Dass
genau.
Das ganze Equipment auf einmal nicht mehr teuer war. So,
unter
ne?
dem Aspekt ist nämlich eigentlich auch dieses natürlich mit den Social Media, also das war ja für mich eben auch schon die Blogs, Selbstpromotion, weil damals hat sich ja kein Musikmagazin für mich interessiert.
Ja, 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 natürlich.
Genau. Aber natürlich, du hast schon recht. Dadurch, es gibt niemanden mehr, der das einordnet. Das heißt, also es gibt dann gar keine starke Gegenbewegung in dem Moment.
Es wird halt auch niemand mehr gechallenged. So,
genau,
ne?
genau. Ja, das ist halt wirklich. Und das ist auch ein bisschen schade.